Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kufenklatsch. Mein Name ist Chris und bei mir am Mikrofon begrüßen darf ich heute den Rupert Meister. Hi, schön, dass du da bist.
Hi Chris, hallo zusammen.
Bei uns geht's heute um den Sprung zum Erwachsenwerden, um Sport, um Schule, um Eltern und vielleicht auch nebenher ein kleines bisschen um Eishockey. Aber zu Beginn, Rupert, ich habe dich auch schon vorgewarnt, wir haben eine Standardfrage hier im Podcast, nämlich, wer bist denn du?
Ja, wer bin ich? Ja, ich bin erstmal der Rupert, ja. Und von kleinen Kindesbeinen an Eishockey verrückt. Mhm. Und ich bin ein Mensch, der sein Hobby, seine Leidenschaft zum Beruf machen konnte, sowohl als Profi als auch als Trainer. Und darüber bin ich sehr glücklich und dankbar.
Was ist deine Aufgabe bei den Steelers?
Ich bin hauptverantwortlich für die sportliche Leitung im Nachwuchs, für die Entwicklung unserer Nachwuchsabteilung und dann eben auch als Cheftrainer der U20-Mannschaft, die Entwicklung eben im letzten Segment, bevor es dann in den Herrenbereich geht.
Was macht man denn als sportlicher Leiter einer Jugendmannschaft?
Als sportlicher Leiter einer Jugendmannschaft, der ganzen Organisation. Also es geht darum, einen Blick darauf zu haben, ob wir in unserer sportlichen Ausrichtung, bezüglich Trainingsinhalte, bezüglich verschiedener Dinge, der Trainerschaft, der Zusammenarbeit auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Das ist die Hauptaufgabe. Bindeglied zu sein, auch gemeinsam mit dem Rudi Thomas. Jetzt gehen wir schon ein bisschen ins Detail, der dann in unserer Struktur also ein bisschen den unteren Bereich noch mit unter seinen Fittichen hat, dass wir hier eben an einem Strang ziehen und diese Vorgaben des DEB berücksichtigen oder eben auch andere Impulse, die wichtig sind, um unsere Kids auf den richtigen Weg zu bringen.
Jetzt hast du zweimal gesagt, der richtige Weg. Was ist denn der richtige Weg?
Der richtige Weg ist einmal, erstens einmal, dass wir alle gemeinsam viel Spaß haben, aber eben auch im Bewusstsein, was Eishockey bei uns in Deutschland bedeutet, zu sagen, es ist ein bisschen mehr wie einfach nur Spaß zu haben, sondern ein gewisser Plan dahinter steckt. Unser Ziel muss es sein, aufgrund der Dinge, dass wir eben nicht so viele Standorte haben, wie jetzt der Fußball zum Beispiel. Wie jedem Dorf gibt es mehrere Clubs teilweise. Und wir müssen da schon ein bisschen verantwortungsvoll denken und denken, wir müssen eigentlich, muss unser Ziel sein, jedes Kind, das bei uns, jeder Junge, jedes Mädchen, das bei uns in den Club eintritt, in der Laufschule, durch ein schönes Programm zu bringen, möglichst lange im Programm zu halten und gleichzeitig aber immer im Hinterkopf haben, dass es nicht nur eine Freizeitbeschäftigung ist. Das ist ja tatsächlich manchmal so. Das soll auch so sein und immer viel Spaß. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Aber trotzdem muss man immer eine Balance finden, auch eben den Ansprüchen gerecht zu werden, damit unsere Sportart am Ende des Tages überleben kann in Deutschland.
Du hast jetzt gerade sehr, sehr schön gesagt, da muss man auch so ein bisschen einen Ausblick haben. Ich mag am Anfang mal dumm Namen runterlabern. Und zwar habe ich mal aufgeschrieben, so ein paar bekanntere Namen, die die meisten von unseren Zuhörern vermutlich kennen werden. Sproll, Rust, Martinovic, Kneißler, Cookie, Samusev, Scheck, Zoweil, der Calvin Fischer, Dubrava. Das sind so ein paar Namen, die es doch irgendwie alle in den Profibereich geschafft haben. Nur aus den letzten paar Jahren, letzte 5, 6 Jahre Nachwuchsarbeit. Also roundabout seitdem du da bist. Und dann habe ich nochmal reingeschrieben, Jungs, die man vielleicht nicht so sehr im Auge hat. Glatte, Riedel, Pepin, Walter, die auch irgendwie alle irgendwie mal höher gespielt haben, jetzt alle bei Lindau oder Rebels irgendwie gespielt haben und doch zumindest irgendwie auch den Einstieg ins Profitum geschafft haben. Ist das Ziel, wenn ich als 6-Jähriger das erste Mal in Biedekheim aufs Eis gehe, dass ich Profispieler werde?
Nein, das darf nicht das Ziel sein. Das Ziel muss sein, dass es uns gelingt, gemeinsam natürlich mit dem Menschen, der diesen Sport betreibt, dieses Feuer, diese Leidenschaft am Laufen zu halten, ihn zu infizieren, dass er seinen ihm gegebenen Möglichkeiten quasi dann immer sagt, ja, das ist genau das Richtige für mich und das passt für mich und in einen Prozess zu stecken, wo du auf einmal siehst, wenn du auch die richtigen Voraussetzungen hast, weil es ist ja klar, nicht jedes Kind hat die gleichen Voraussetzungen. Da sind wir ja auch limitiert. Also nur ein Beispiel, wir rekrutieren relativ gut und wenn es uns gelingt, pro Jahrgang nur 20 Kinder zu rekrutieren, die in einen Prozess einsteigen, dann in der U7 und dann den ganzen Prozess durchgehen über die U9, U11 und so weiter, dann bleiben uns die Kinder. Also wir haben selten Quereinsteiger. Man muss immer vor Augen halten, wir haben roundabout 50 bis 60 nachwuchstreibende Teams in ganz Deutschland.
Das sind nicht viele.
Und diese Sportart ist so komplex, dass du, wenn du den Einstieg in diesem Alter nicht hast, das ist also Altersbereich unserer Zielgruppe bei der Rekrutierung ist das Vorschulalter, 5 Jahre, 6 Jahre. Dann beginnt es mit der Laufschule und dieser technischen Ausbildung des Schlittschuhlaufens und natürlich dieser ganzen Spielsportart-spezifischen Dinge, dass man Spiel lernt und polysportive Ausbildung hat, die bleiben uns. Und wir haben keine Quereinsteiger. Und am Ende des Tages, sind wir mal im letzten Juniorenbereich dann, also U20, brauchen wir ja immer noch 10 bis 12, 13 Spieler pro Jahrgang. Also das heißt, da haben wir sehr hohe Verantwortung und eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, eben das Feuer hochzuhalten und gleichzeitig die Entwicklung so im Fokus zu haben, dass in einem guten Prozess die Kinder Spaß haben und sich körperlich, menschlich, persönlich gut entwickeln können. Und da gehört auch viel Aufklärungsarbeit dazu. Jetzt gehen wir zum nächsten Thema schon wieder, die Elternarbeit. Dass man auch weiß, was es bedeutet, in so einen Prozess des Eishockeys einzusteigen. Und wenn man schon relativ früh weiß, dass man eigentlich ja gar nicht das ernsthaft betreiben möchte, sondern mal reinschnuppern, ist völlig in Ordnung in dieser Grundlagenarbeit. Aber wir müssen da schon ein Auge drauf haben, dass wir dort auch Aufklärung betreiben und sagen, was bedeutet das am Ende des Tages, die ganzen Umfänge zu fahren.
Was sind denn so ein paar von den Umfängen? Also jetzt hast du einen Haufen Menschen da, die zuhören, die vielleicht auch selber Kinder zu haben.
Ja, was viele wahrscheinlich gar nicht wissen, oder ganz banal, also Eishockey ist ein ganz Jahresprogramm mittlerweile. Also wir haben ein 12-Monats-Programm mit in etwa einem Monat Pause und dann geht's durch. Also das ist die Sommerbetreuung. Wir arbeiten ja schon oder trainieren mit den Kindern, beschäftigen sie seit Anfang Mai wieder. Mhm. Der April ist weitestgehend so im luftleeren Raum. Bei den U13-Teams haben wir noch ein paar Turniere, die gespielt werden, bei den Jüngeren. Und dann geht es strukturiert ab Anfang Mai bis Ende April oder Ende März entsprechend weiter. Wir betreuen die Kinder fast das ganze Jahr und teilweise 4 bis 6 Mal die Woche.
Jetzt müssen wir kurz anfangen. Was macht ihr, wenn denn kein Eis da ist?
Ich habe ja vorher den Begriff polysportive Ausbildung, je nachdem, in welcher Altersgruppe sich die Kinder befinden, natürlich bei den Kleinsten. Entsprechend viel Bewegung reinbringen, viele Spiele. Wir haben ja teilweise, wenn man jetzt zurückblickt, was wir in unserer Kindheit erlebt haben, dass wir ja noch viel draußen uns bewegt haben, also sage ich nur Social Media oder Handy, so, das sind ja ein bisschen so Störfaktoren in einer gesunden körperlichen Entwicklung. Auch diese Aufgaben müssen wir mit übernehmen, weil die Kinder tatsächlich immer unsportlicher sind. Mhm. Ja, man sieht es in den Schulen, also ich habe selbst 2 schulpflichtige Kinder. Das Erste, was ausfällt, ist der Sport. Also es ist gar nicht hoch angesiedelt wie in anderen Nationen. Und so und diese ganzen Ablenkungen eben auch mit diesen neuen Medien, die Kinder bewegen sich nicht mehr so viel. Sie spielen auch nicht untereinander. Und das ist einmal der erste Schwerpunkt, den wir setzen, hier eine polysportive Ausbildung, also möglichst breit gestreut und auch mit vielen Spielelementen hier reinzubringen, dass eben eine gesunde körperliche Entwicklung stattfindet.
Okay, das heißt, ihr fangt den kompletten Sommer irgendwie an, es ist kein Eis da, ihr spielt Spiele, ihr seid draußen, ihr seid drin, ihr macht, ihr tut. Die Kinder sind bewegt, die Kinder sind aufgeräumt. Und dann hast du gesagt, am Anfang geht es irgendwie los, relativ zu Beginn Laufschule. Was ist, wenn mein Kind jetzt 15 Jahre alt ist und sich denkt, ach, eigentlich Eishockey wäre toll, noch nicht mal vielleicht so gut Schlittschuh laufen kann ich das trotzdem mal hinbringen? Oder sagt man da dann, ach, auf der Waldau gibt es auch eine Eisfläche? Oder geht nach Heilbronn?
Das ist das Fantastische und ich glaube, ein Alleinstellungsmerkmal, das wir hier bei den Steelers haben, dass wir auch für dieses Segment den sogenannten Schlägerlauf-Nachwuchs anbieten. Du kannst tatsächlich bei uns einsteigen, wir haben die Ressourcen dazu. Und es ist schon fantastisch, dass wir auch hier jemanden, wie du gerade das Beispiel genannt hast, die Möglichkeit geben können, in den Eishockeysport mit einzusteigen.
Okay, das heißt, für die Eltern da draußen, egal wie alt, wie jung das Kind ist, einfach mal hingehen, ausprobieren. Jetzt will ich das vielleicht mal ausprobieren. Ich habe aber nicht irgendwie direkt schon irgendwie zwei Schläger und zwei Schlittschuhe, geschweige denn Helm und alles andere. Wie geht das?
Ja, wir haben hier in der Leitung unseres Schlägerlaufs ein Vorstandsmitglied, unseren Christoph Melcher, der sicherlich hier immer helfend zur Seite steht und euch dann die Tipps gibt, wie ihr zu diesen Dingen kommt, damit ihr auch erstmal reinschnuppern könnt.
Das heißt, die Möglichkeit, dass man da mal was leiht für ein oder zwei Trainings, die besteht?
Definitiv. Wir haben ein großes Lager und da werden wir sicher immer das Passende finden.
Okay, dann das Nächste, was du angesprochen hast, ist, dass trotzdem im Hintergrund das Wissen da ist, wenn es irgendwie nur 50, 60 Standorte gibt, wo man überhaupt Jugendarbeit in Deutschland macht, wenn man dann irgendwie guckt, okay, gut, wir haben 3 bzw. 4 Profiligen, wenn wir jetzt Oberliga mal als 2 Ligen nehmen, dann haben wir quasi mit der Anzahl der Profiklubs schon die Anzahl der Nachwuchsstandorte. Wie viel Druck lastet da auf der Nachwuchsarbeit, dass da dann auch tatsächlich Profis rauskommen?
Ich weiß nicht, ob das Druck ist. Also für mich ist es einfach eine Freude zu sehen. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen und ich habe jetzt auch wirklich, ich kann jetzt genussvoll eigentlich schon zurückblicken, weil ja doch mit in diesen Altersbereichen, gerade der U20 oder U18-Geschichten, den Großteil meiner Trainerkarriere verbracht habe, also weit über 20 Jahre, habe gut über 500, circa 500 Jugendliche oder junge Männer betreuen dürfen und habe gesehen, dass es doch eine große Anzahl in den Herren-Profi-Bereich geschafft hat, natürlich auf verschiedenen Ebenen, von der NHL bis runter, wie du vorher erwähnt hast, in der Oberliga. Es gibt kein Schwarz und kein Weiß. Und für mich ist immer das Entscheidende, dann ab einem gewissen Alter, erstens ist der Athlet in einem guten Programm, das notwendig ist, sich zu entwickeln, und besteht dieses Feuer, dieser Eigenantrieb, diese Eigenmotivation bei diesen Menschen, diesen Schritt zu gehen, weil es braucht dann sehr viel.
Ab wann kann man das ungefähr sehen?
Ich würde sagen, so mit Beginn der Pubertät zwischen 15 und 17, 18 Jahren, da siehst du dieses Feuer und diese Eigenmotivation, weil dann braucht es wirklich sehr viel Disziplin und du musst diesen Sport atmen in allen Facetten.
Gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie man mit Spielern agiert? Ich bleibe jetzt mal bewusst vor diesem Profibereich und vor dieser, du hast gesagt, vor Pubertät. Da hast du als Beispiel ein Kind, megamäßig talentiert. Alles klappt, alles funktioniert, aber jetzt vielleicht nicht so engagiert, nicht so ehrgeizig. Und auf der anderen Seite hast du ein Kind, das ist mega hart am Arbeiten, hat ultra krassen Ehrgeiz, aber hat vielleicht einfach weniger Talent. Wie geht man mit so einer Streuung um? Was macht man da? Wie kriegt man auch die einzelnen Kinder?
Das ist die Art der Kommunikation und das stimmt tatsächlich, das gibt es sehr oft und es gibt halt sehr viele Beispiele, wo eben dann diese sogenannte Work-Ethik ins Spiel kommt. Und ich habe auch schon persönlich als Spieler und eben auch als Trainer so viele Kids gesehen, die diese Attribute mitbringen, die sie relativ leicht tun, technisch sehr gut sind, aber dann aufgrund, den Grund kann man nicht nennen, weil jeder Mensch ja anders ist, aber es ist dann tatsächlich so, dass Spieler und Sportler, die diese Einstellung, die mit einem, sagen wir mal, mittleren Paket ausgestattet sind, sportlichen Paket, beginnen an sich zu arbeiten, kontinuierlich an sich zu arbeiten und ihre Stärken ausbauen, die Schwächen immer mehr in den Hintergrund treten lassen und dann diese Spieler oftmals überholen.
Wie viel Talent, wie viel Neigung, wie viel Genetik muss ich mitbringen, dass ich eine Chance habe, ganz vorne mitzuspielen? Und wie viel kann ich einfach durch harte Arbeit ausgleichen?
Also gewisse Grundvoraussetzungen, also eine sportliche Grundvoraussetzung muss definitiv immer vorhanden sein. Das habe ich eingangs gesagt bei der Rekrutierung. Wir wissen ja nicht, welche Kinder wir bekommen. Wir sind ja auch froh, dass wir die Kinder haben. Und wenn sich jemand in diesen jungen Jahren committet und sagt, ich bin gerne in der Laufschule, ich bin gern beim Eishockey, da machen wir noch keine Differenzierung, sondern wir freuen uns über jedes Kind, das da ist und versuchen das Beste aus deren Möglichkeiten herauszuholen. Das ist unsere Aufgabe. Und es ist ja auch nicht so, dass wir immer sagen, wir messen uns nur am Profi. Das ist ja ein Endprodukt. Wenn wir uns nur, also ich spreche jetzt für Nachwuchstrainer, wenn wir uns nur an einem Profi messen würden, dann müsste man ja sagen, also über 90% unserer Arbeit oder weit über 90% unserer Arbeit ist umsonst. Im Nachgang muss man immer sagen, das ist ja meine Argumentation und mein Antrieb auch gleichzeitig, weil ich weiß, wenn du diesen Prozess, insbesondere auch der letzten Jahre im Leistungsbereich, sagen wir, beginnen mit U15 bis U20, in einer Eishockey-Organisation, die gut strukturiert ist und eben in diesem Bereich sehr gut arbeitet, wenn du den durchlaufen hast, dann nimmst du was mit für dein Leben. Und diese Werteerziehung, die kann ja keiner fürs spätere Leben nehmen. Das hat einen extrem hohen Stellenwert. Und es ist auch immer wieder schön zu sehen, eben auch eben ehemalige Athleten, die im beruflichen Leben dann Fuß gefasst haben, die eine eigene Firma gegründet haben, die Ärzte geworden sind. Und wenn sie dann sagen, da habe ich so viel gelernt, weil ich einfach im Team arbeiten musste, ich musste alles aus mir rausholen, ich musste extrem diszipliniert sein, ich musste mit Rückschlägen umgehen. Und das ist ja das, was ja das Ganze so spannend macht und auch diese tiefe Befriedigung auch gibt.
Der René Schoof saß vor gar nicht allzu langer Zeit dort, wo du jetzt gerade sitzt. Und auch er hat gesagt, hey, die Beziehungsebene vom Sport hin zur Firma ist eine andere, das ist ganz klar. Aber das, was man selber mitgenommen hat durch die sportliche Ausbildung, durch das, wie man selber Sport gemacht hat, das ist was einem unglaublich viel bringt im Berufsleben dann drin. Der Tim Schüle saß hier und wir haben uns drüber unterhalten und er hat über das Aufwachsen quasi in der Eishalle gesprochen, darüber, dass man aufgeräumt ist, dadurch, dass man halt für vielen Mist, der einem normalerweise so als heranwachsendem jungen Mann in den Kopf kommt, einfach keine Zeit hat, weil man einfach aufgeräumt war, weil man in der Halle war. Wie viel eures Auftrages ist genau das? Einfach für Kinder dazu sorgen, dass die eine geile Zeit haben, dass die, das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg hochtrabend, aber dass die mündige Bürger werden.
Ich glaube, das ist damit der Hauptauftrag. Also wir haben beides, wir müssen beides abdecken und man muss ja immer vor Augen halten, das sage ich ja jedem Trainer, der zu uns im Nachwuchs kommt, in erster Linie trainieren wir Menschen. Wir arbeiten mit Menschen, mit jungen Menschen und haben eine sehr hohe Verantwortung, wie du es erwähnt hast. Also wir haben ja sie teilweise länger in unseren Händen als die Eltern zu Hause.
Korrekt.
Ich möchte jetzt nur kurz nochmal anfügen, also nur, dass man es einmal ein bisschen plastisch vielleicht sieht oder sich vorstellen kann, gerade dieser Leistungsbereich U20, was bedeutet das? Also ich habe vorher schon erwähnt, ganz Jahresprogramm. Wir haben auch aktuell viermal etwa 2 bis 2,5 Stunden Training, jetzt im Sommer. Wir haben natürlich jetzt über die Sommermonate von Mai bis August geht es, bis Ende Juli trainieren wir etwa 43, 44 Einheiten. Und mit Start August geht es los, dass wir eigentlich in der intensiven Vorbereitungsphase, das sind die ersten 4 Wochen, einen ganzen Arbeitstag in Anführungszeichen miteinander verbringen, mit 2-mal Eistraining, 2-mal Athletiktraining, Videoschulung, technische Schulungen, Mentaltraining, Teambuilding. Und dann geht der Spielbetrieb los am Ende August. Also wir starten schon am 30. August mit einem bundesweiten Spielbetrieb.
In der U20 dann?
Mit der U20. Ja. Und wir haben bis zu 60 Pflichtspielen im ganzen Bundesgebiet. Also Wochenende sieht so aus, dass wir dann Samstagmorgen, wenn wir eine Auswärtstour haben, fahren wir irgendwo hin, nach Dresden, nach Köln, spielen am Abend unser erstes Spiel, gehen kurz ins Hotel, übernachten dort, frühstücken und am nächsten Morgen spielen wir das zweite Spiel und dann geht es wieder zurück. Und dann sind wir Sonntagabend wieder zurück und das ist bis Ende März ist das unser Programm im Wechsel mit Heimspielen. Und parallel dazu sind diese jungen Männer und Mädchen auch teilweise im unteren Bereich noch, in der schulischen Ausbildung, in der beruflichen Ausbildung, Abitur, Abschlussjahr, Also das ist, man kann da nur einen Hut ziehen, was diese jungen Leute leisten, damit sie ihren Sport betreiben können. Und jetzt nochmal, um das, den Bereich abzuschließen, deswegen stimme ich dem vollkommen zu sagen, ja, die sind aufgeräumt und sie haben eine Aufgabe und sie lernen sehr viel in einem Bereich, wo sie noch Kind sein dürfen, im Heranwachsen. Und deswegen hat es auch einen Wert, wenn jemand nicht diesen Profi-Status erreicht. Weil du musst komplett dich einbringen, damit du diesen Sport auf dieser Ebene betreiben kannst.
Ich mag das. Ich mag das sehr. Jetzt hast du gerade noch was anderes angesprochen, wo ich nochmal reinfragen muss. Und zwar hast du gesagt, naja, Schule. Wir alle kennen das aus den Hollywood-Filmen, da sind die Kinder in der Highschool und dann hat jede Highschool irgendwie ein eigenes Hockey-Team und dann sind sie irgendwann an der Uni und jede Uni hat ein eigenes Hockey-Team und das ist ganz natürlich, es ist ganz klar, dass du auch mal vormittags Hockey-Training hast, dass du auch mal vormittags da eingespannt bist, dass das irgendwie auch in der Gesellschaft einen Stellenwert hat. Wie geht ihr damit um? Du hast gerade gesagt, wir reden hier von U20, die sind vielleicht noch in der Vorbereitung aufs Abitur. Das heißt, die sind von morgens bis mittags in der Schule, haben zweimal die Woche Nachmittagsschule, haben Hausaufgaben. Eigentlich kommt ihr doch auch erst so ab 17, 18 Uhr an die Kids ran.
Das ist absolut richtig. Das sind die Kernzeiten. Vieles drängt sich dann um diese Kernzeiten. Die Schule ist tatsächlich jetzt für unsere Sportart im deutschen Eishockey generell also ein Thema, das wir auch immer wieder anschneiden, wenn wir gemeinsame Meetings haben, dass wir eigentlich die Programme so weit schon ausgereizt haben, was in unseren Möglichkeiten ist. Also nochmal diese 6 Stunden Eis unter der Woche, 5-mal Athletik, mindestens 1 Stunde. Ich habe es ja vorher angeschnitten. Also es ist enorm und es fließt alles in diese Kernzeit hinein, plus die Wochenenden dazu, plus Schule und Ausbildung. Und uns muss es gelingen, in der deutschen Eishockey-Familie bundesweit dieses Schulsystem so weit irgendwie in den Sport zu integrieren oder umgekehrt den Sport ins Schulsystem.
Ich muss dich kurz unterbrechen. Du hast gerade gesagt, deutschlandweit, und dann hast du gesagt Schulsystem. Ja, aber wir haben Bundesländer.
Richtig. Richtig. Nein, es ist jetzt wirklich sehr hochpolitisch, weil das können teilweise Vereine, also wenn man jetzt auf den Verein blicken würde, nur auf den Verein, da müsste man einfach hingehen und sagen, man muss mit Privatschulen irgendwie einen Standard holen. Mhm. Ja, also man ein Fördersystem entwickelt und sagen, weil wir brauchen tatsächlich das Morgentraining. Und wenn ich auch noch sehe, bei unserem Standort, wir sind ein kleiner Standort, rein von der Einwohnerzahl, und wir haben ja auch eben, wenn ich jetzt nochmal diesen abbeginnenden Leistungsbereich sehe, teilweise noch früher, das Einzugsgebiet von Heilbronn, von Pforzheim, von Reutlingen, Esslingen, Stuttgart. Also das muss man ja noch dazu addieren, diese tägliche Anreise, täglich. Das sind halt extreme Kosten und vor allem auch Belastungen dann, je höher es im Programm geht, also auch physische und psychische Belastungen. Wenn man sagt, man hat die Schule, teilweise Mittagsschule bis 17 Uhr, dann schnell irgendwo in den Zug rein oder Mama wartet oder Papa wartet mit dem Auto und dann ganz schnell nach Bietigheim fahren, dann dort 3-4 Stunden verbringen und wieder zurückfahren. Dann habe ich noch nicht Abend gegessen.
Und jetzt setze ich noch einen drauf. Es ist nicht wie beim Fußball, dass ich ein paar Schuhe dabei habe, sondern alleine mit Brustpanzern und Knieschonern und Ellenbogenschonern und Handschuhen und Helm und Schlittschuhen und Schlägern, das ist auch nichts, was ich irgendwie mal auf mein Fahrrad draufschlage oder auf mein Moped. Ich bin gezwungen, gefahren zu werden.
Hier ist es so, dass wir tatsächlich für alle Stufen eine Garderobe haben. Wir haben auch Unterbringungsmöglichkeiten für die kleineren Stufen. Die brauchen nicht immer tatsächlich die Klamotten mit nach Hause nehmen. Gerade ab der U11 ist es eigentlich so, dass wir, oder U13, dass wir da feste Kabinen auch haben.
Oh, cool. Das ist ja wie Profi. Ich komme in die Eishalle rein, habe meine eigene Kabine. Richtig auch mit so eigenem Spind und dann hängt da mein Zeug. Und
ja.
Das ist schon cool. Habe ich im Fußball nicht.
Nee.
Okay, ich habe dich unterbrochen. Wir waren noch beim Thema Schule. Du hast gesagt, bundesweit ohnehin schwierig, weil du kannst ja nicht irgendwie das Schulsystem in 16 Bundesländern irgendwie anpassen. Das heißt, eigentlich bleibt nur übrig Privatschule, da irgendwie was Internatmäßiges zu machen. Red Bull Akademie, die Mannheimer Adler haben, glaube ich, auch ein eigenes Internat. Irgendwie in diese Richtung gehend. Ist das realistisch?
Ja, am Ende des Tages ist es immer auch mit Kosten verbunden. Ich sehe keine andere Möglichkeit, um dauerhaft international Schritt zu halten. Also uns muss es einfach gelingen, in unserer Sportart Eishockey auch ein Morgentraining zu integrieren. Und zwar nicht nur einmal die Woche, sondern mindestens 2 bis 3 Mal die Woche. Warum sage ich das? Ich habe ja auch, ich war in der glücklichen Lage, auch in der Schweiz zu arbeiten, vor einigen Jahren beim SC Bern. Wir haben aus der jüngeren Vergangenheit, sehen wir auch die Erfolge der Schweizer. Dieses Jahr waren sie jetzt wieder kurz vor der Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft. Sie haben jetzt 4 Vize-Weltmeistertitel erreicht. Und ich hatte damals ja auch neben meiner Tätigkeit in der Profimannschaft als Chefcoach der U17-Mannschaft eine verantwortungsvolle Aufgabe im Nachwuchs beim SC Bern. Und ich hatte damals schon 3 Mal in der Woche 80% meiner Spieler im Morgentraining und am Abend. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, eigentlich, der dann wahrscheinlich irgendwann später kommt. Wie kriegen wir die Spieler noch schneller, noch fertiger, in Anführungszeichen, in den Herren Profibereich? Das sind halt die Umfänge. Das sind halt die Umfänge. Der durchschnittlich gute, talentierte Nachwuchsspieler braucht in Deutschland 2 bis 3 Jahre länger, als das Nachwuchsprogramm ist. Und jetzt glaube ich, die Erklärung habe ich vorab mit diesem Satz schon gegeben. Der Schweizer hat halt doppelt so viele Umfänge, wenn er in der U20 fertig ist.
Es gibt in der Arbeitsorganisation eine einfache Zahl, das sind 12.000. Und zwar, du brauchst 12 Stunden, bis du in etwas wirklich richtig, richtig gut bist. Und ein durchschnittliches Arbeitsjahr hat so um die 1.800 Stunden. Das ist im Sportbereich ohne die Begleitung, wie wir es aus dem Fußball kennen, ja utopisch, dass man da irgendwie auf diese 12.000 Stunden kommt. Du hast von den Umfängen gesprochen. Wie viele Stunden wäre gut, wenn die Kinder auf dem Eis stehen könnten, sagen wir so ab 15, 16? Was wäre zielführend, dass wir sagen, hey, wir sehen mehr als 2 Menschen aus Deutschland bei Stanley Cup Finalspielen?
Ja, es ist nicht nur die Stundenanzahl am Eis. Mhm. Also ich muss ja immer sagen, diesen Sport kannst du eigentlich auf diesen, also wir sprechen ja jetzt dann, was sollte am Ende rauskommen. Ja? Und den Sport kannst du auf hohem Niveau nicht betreiben, wenn der Körper nicht genauso ausgebildet worden ist. Also mittlerweile ist es so, dass ich sage, 50-50 brauchst du schon fast.
Okay, krass.
Weil das ist so elementar, dass du musst ein Athlet sein. Du kannst den Spiel nicht, diesen Sport nicht mehr spielen. Wenn du kein Athlet bist, geht einfach überhaupt nicht. Komplett und ausgebildet, deine Ernährung muss stimmen, dein Schlafrhythmus muss stimmen. Also ein All-in-Sport, damit du competitive bist, also wettbewerbsfähig als junger deutscher Spieler, wenn du in den Herren-Profibereich willst. Jetzt gehen wir nur die DL, selbst die DL2. Also wenn wir mal gucken, was ist das für eine Liga? Es ist eine internationale Liga. Unsere Jungs konkurrieren ja mit internationalen ausgebildeten Spielern. Das muss man ja immer vor Augen halten. Das sind ehemalige NHL-Spieler, AHL-Spieler, jetzt sprechen wir, wenn man von oben nach unten geht, East Coast Hockey League-Spieler, Spieler, die in Schweden aufgewachsen sind. Es ist ja aus der ganzen Welt sind das Eishockeyspieler, aus Tschechien. Und das muss man auch immer im Blick haben, zu sagen, ja, also die Wahrheit ist noch härter, wie es im Nachwuchs darstellt. Wenn du diesen Schritt gehst, du wirst erst einmal irgendwie freischwimmen müssen, du musst ganz schnell adaptieren und musst ja immer, auch wenn du im eigenen Haus bist, noch in der Nachwuchsarbeit, immer sagen, Moment, Jungs, ihr müsst aufpassen, wir müssen noch mehr Schippe drauflegen, auch wenn es gut ist, weil wenn du da rausgehst, das ist nicht nur der deutsche Markt, das ist ein internationaler Markt. Und dort geht es um Arbeitsplätze, es geht auch um ein bisschen, ja, definitiv um Arbeitsplätze und auch wieder um Geld. Und das ist manchmal so ein bisschen, gerade jetzt auch, jetzt gehe ich schon wieder einen Schritt weiter mit diesem Förderlizenzsystem im Herren-Profibereich, wo ich ein bisschen Probleme habe, weil ich sage, es hilft uns ja nichts, nur aufgrund von Quoten irgendwelche Spieler unterzubringen. Mir ist es viel lieber, ehrlich mit den Menschen umzugehen und zu sagen, ja, das ist die Tatsache und eine Profiliga, da geht es halt rein nur ums Gewinnen. Das ist so. Es geht nur ums Gewinnen. Und jeder will gewinnen und jeder hat in jeder Saison immer die beste Mannschaft. Aber das ist eine ganz einfache Regel. Im Profibereich geht es darum, gut zu sein, besser zu sein wie der andere und am Ende des Tages Ergebnisse einzufahren.
Und damit auch zu finanzieren.
Und auch zu finanzieren. die Fans glücklich zu machen. Das ist ja alles richtig. Und das gehört aber auch dazu, wenn man solche jungen Leute eben begleitet und sagt, das ist die Wahrheit am Ende des Tages. Wir müssen noch mal mehr. Obwohl man schon, und deswegen ist es für mich elementar, dass wir in Zukunft auch es uns gelingen wird, noch mehr Umfänge im Nachwuchsbereich freizuschaufeln. Und mit dem jetzigen Status quo eben auch das Bewusstsein zu haben, wenn jemand diese ersten Schritte dann geht, also unsere Talentiertesten, nicht aufgrund einer Quote dann irgendwie zu platzieren, sondern da hast du eine Verantwortung zu sagen, wir wissen, dass der noch 1 bis 3 Jahre Vorsicht hat, bis er dann so weit ist. Weil das ist ja das Nächste in diesem Markt, diesen Herrn Profibereich, ist es ja so, dass diese Trainer, das ist ja ganz legitim, die müssen ja auch Erfolge abliefern. Er hat von sich aus, wieso soll er noch weiterarbeiten mit einem jungen Spieler? Also er hat die tiefe innere Überzeugung gesagt, weil wir halt ein, vielleicht vom Budget her, eine kleine Mannschaft, also ein kleiner Standort sind, ich brauche irgendwann immer wieder Nachschub, also kümmere ich mich darum, was ja teilweise passiert. Und das ist natürlich sowas auch, das muss man immer haben und sagen, also wenn jemand den ersten Schritt macht, wir dürfen nie erwarten, dass der fertig ist, sondern immer wieder an die Hand nehmen und sagen, okay, wie weit kann ich ihn einsetzen, am besten habe ich noch eine weitere Spielmöglichkeit, aber vor allem das Training muss dann entsprechend höher sein, wie jemand, der permanent im Spielbetrieb ist.
Anderen Punkt, den du gerade angesprochen hast, du hast wunderschön übergeleitet, du hast gesagt, jetzt sind wir hochpolitisch. Lass uns doch mal kurz den Weg wegmachen von Nachwuchs und konkreter Nachwuchsarbeit, so ein bisschen übergreifender. Du hast gerade eben schon die U-Regelung angesprochen, das andere ist Einbürgerung. Ja, Turbo-Einbürgerungsverfahren nach 3 Jahren. Viele Menschen, die ursprünglich noch einen anderen Pass hatten, sind auf einmal mit einem deutschen Pass ausgestattet und drücken auch nochmal in den Markt rein. Was bedeutet das für den Nachwuchs? Dass auf der einen Seite zwar dann da ist, ja okay gut, wir brauchen U23, U24 Spieler, wir brauchen auf der anderen Seite U21 Spieler, wir brauchen auf den Torwartpositionen U26 Positionen, wir haben irgendwie ein unglaublich kompliziertes Regelwerk aufgestellt, wann man mit welcher Lizenz von welchem Verein wohin gehen darf und man darf jetzt DEL U24 sein, wenn man eigentlich U23 sein müsste, wenn man letztes Jahr U23 war, aber nur einer darf das. Also man hat ein unglaublich komplexes System aufgestellt mit diesen U- und Ü-Lizenzen und gleichzeitig drücken noch auf den regulären Plätzen auf dem Spielbogen drücken noch die Eingebürgerten rein. Was bedeutet das für euch im Nachwuchs?
Ich muss halt wissen, was am Ende des Tages gefordert wird und dann kann man einfach einen Weg finden. Man muss sich darauf einstellen, auf die neuen Bedingungen. Für mich ist es auch so, wo ich sage, ich sehe das so, das ist eigentlich ein guter Ansatz. Jeder sagt, ja, wir machen was für Nachwuchs und wir haben diese Regel. Letztendlich stellt es sich fast so ein bisschen da dar, als wie die Ligen untereinander konkurrieren. Also ich mache was und als DL2, wir haben eine Regelung, DL hat eine Regelung, wir machen ja alle was. Aber wenn ein Spieler dann mit 1 bis 2 Minuten Eiszeit rausgeht oder gar keine Eiszeit und nur aufgrund einer Quote bei der ersten Mannschaft ist und könnte aber vielleicht im U20-Bereich spielen, dann muss ich sagen, was ist das für, das ist keine Ausbildungsliga, es ist einfach keine Ausbildungsliga. Und selbst dieser Ansatz zu sagen, ja, dann schickt man in die Oberliga. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, ein DL-Club schickt Spieler in die Oberliga. Aber bei uns ist es ja nicht so wie in Nordamerika, dass diese Farmteams mitfinanziert werden von den Hauptteams, also diesen Hauptorganisationen der NHL, sondern bei uns ist ja jeder Club autark, eigenständig. Und er verfolgt seine eigenen Interessen. Der Trainer wird von diesem Club bezahlt und jetzt gehen wir wieder zu dem, der Trainer muss Ergebnisse abliefern. Und mir persönlich wäre es lieber, diese U20-Liga mit diesen 30, 40 Spielern, die immer noch auch U20 spielen könnten, stärker zu machen, noch stärker zu machen und eben dann die Anschlussbetreuung, um das geht's. Das ist ein anderes Thema, das muss einfach in den Händen der Clubs sein, zu sagen, ich habe eine Perle in Anführungszeichen und wir wissen aufgrund der Tatsache, dass uns Umfänge fehlen, wir müssen hinterauf immer ein Auge haben, wie viel spielt er tatsächlich, wenn er nicht mehr Junioren spielen kann, hat er genügend Betreuung, wird er genauso trainiert, athletisch, Eis, wo kann man noch Zusatztraining? Klar, und dann musst du irgendwann deine Schritte machen und musst das schaffen. Aber wir suggerieren ja letztendlich immer noch mit diesem System, ja, wir halten mal einen Schutzschirm über euch Und dann kommt das böse Erwachen mit 23 oder 24, wenn sie aus diesem System, oder 25, wenn sie rauskommen, und da, was machen sie dann? Dann sind sie einfach raus aus dem System. Und dann ist es oft zu spät. Also ich konfrontiere die Spieler lieber viel früher mit der Realität. Also du musst halt einmal noch mehr, ja, das ist jetzt schön, aber wir müssen halt wesentlich mehr, weil die Realität schaut anders aus.
Ja.
Und versuche auch eben genau diese Beispiele auch immer zu kommunizieren, sagen, es interessiert nicht mehr. In erster Linie geht es immer um den Club, dass der Club Erfolg hat, das ist ein Mannschaftssport, um die Mannschaft und nicht um den Einzelnen. Hier haben wir ein System geschaffen, wo dann aufgrund der Agenten, es gibt ja schon viele Kids, die alle schon Agenten im unteren Bereich haben, sagen, ja, dann geh dorthin und dort geht es leichter und hier geht es leichter. Es geht überhaupt nicht leichter. Man muss immer seine Schritte machen und eben wissen, was am Ende des Tages gefordert ist. Und jetzt hat sich schon immer so ein bisschen so, hört sich alles so hart an. Aber was man nie vergessen darf, ist ein Spiel, und diese Leidenschaft muss halt trotz alledem immer da sein, damit man eben diese Entbehrungen und diesen Einsatz bringen kann, um diese Schritte zu gehen, um letztendlich dann dort anzukommen, was sich viele erträumen.
Es ist ja auch nur realistisch, dass man sich das anschaut. Ja, es ist ein Spiel, ja, es ist ein Sport und ja, im Jugendbereich ist es ein Hobby. Aber in dem Moment, wo ich im Profibereich unterwegs bin, ist es halt auch ein Beruf. Und da stelle ich mir diesen Wechsel auch hart vor, den ihr da begleitet. Also auf der einen Seite habt ihr das Erwachsenwerden der Jungs von, okay, die fangen an zu spielen, da sind die kleine Steppke und süß und putzig und rennen hin und her und fallen die ganze Zeit um auf dem Eis. Auf einmal können die laufen, dann werden die größer, dann werden die stärker, dann haben sie auf einmal tiefere Stimmen, dann sind sie ganz verpickelt, dann sind die Pickel irgendwann weg und auf einmal sind es körperlich schon erwachsene Menschen und dann stehen die da, aber haben immer noch Flausen im Kopf und man muss sie jetzt damit konfrontieren, okay, Realität in Profitum, jetzt reden wir über Beruf, das ist jetzt nicht mehr Spiel und Spaß, du brauchst Spiel, du brauchst die Leidenschaft, aber es ist auch einfach Arbeit. Was ist da euer Job, die da zu begleiten? Du hast jetzt mehrfach gesagt, ja, also klar, wir konfrontieren sie mit Realität und so weiter, verstehe ich. Wie konkret funktioniert das? Wie konkret läuft das ab? Nimmt man die dann mal auf die Seite? Schreit man sie auf dem Eis ein bisschen mehr an?
Nein, das ist so schreien oder sowas, das bringt ja überhaupt nichts. Das muss eine innere, uns muss es gelingen, eine innere Überzeugung, eine innere Haltung zu dem Sport zu erreichen. Vielleicht mal den Blick über den Tellerrand hinaus zu schärfen, zu sagen, was macht der Gleichaltrige in einer anderen Nation? Wie funktioniert das in Nordamerika, wo alles über die Masse geht? Also wenn ich jetzt nehme, Kanada hat 600.000 Nachwuchsspieler oder Eishockeyspieler, wir sind mit 16.000 Nachwuchsspielern am Start. Und dort lernst du einfach ein Team schon zu schaffen, in Anführungszeichen. Da wird selektiert in jungen Jahren. Also deswegen ist ja diese mentale Härte wesentlich höher, bei oftmals zu beobachten, bei Nordamerikanern als bei deutschen Spielern. Wie gesagt, wir sind so gering. Und jetzt möchte ich aber den Spieß mal umdrehen, zu sagen, was haben wir denn eigentlich geschafft? Wo stehen wir denn eigentlich? Weil ich höre ja immer, wie schlecht wir sind, aber wir sind eigentlich hervorragend.
Sind wir schlecht?
Ja, in unseren Kreisen wird ja oft immer gesagt, ja, genau ist der Punkt. Das ist ja nicht, also nicht hier in bei unserem Standort, aber in der deutschen Eishockey-Familie.
So meinst du, okay.
Ja, also das möchte ich schon richtig stellen. Nee, das heißt, ja, wo sind die Spieler? Und die sind ja alle nichts. Doch, die sind sehr gut. Ein Beispiel. Wir haben bei der Silbermedaille, bei der ersten Silbermedaille, die wir geholt haben, ich habe eine Statistik dann gemacht. 80% der Spieler haben 2,7 Jahre in der DNL gespielt. Und 80% der Spieler, das ist ein Qualitätsmerkmal. Also wir machen sehr gute Arbeit für das, was wir haben im Verhältnis zu anderen Nationen. Da möchte ich einmal eine Lanze brechen, was wir eigentlich leisten. Wir machen sehr gute Arbeit. Wir haben natürlich immer wieder hier und da ein strukturelles Problem oder ganz individuelle Probleme, weil, wie gesagt, jeder Standort ist etwas anders. Aber generell macht das deutsche Eishockey sehr, sehr gute Arbeit. Und ich glaube, wir holen fast das Maximum raus. Es gibt immer Luft nach oben. Und wie gesagt, die nächsten Schritte müssen für mich eben sein, dass wir ein bisschen mehr Zeit noch freischaufeln können in diesem Prozess des Leistungsbereichs. Und natürlich, die Breite ist natürlich auch so ein Punkt. Also wie viele neue Eishallen bekommen wir und so weiter. Deswegen bin ich sehr froh, hier zu sein. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Standort, weil wir haben eine tolle Eishalle, tolle Bedingungen. Und
Spinde für die U11.
Spinde für die U11, das ist aber auch nicht einmal so relevant, ist wichtig, aber viel wichtiger ist einfach die zwei Eisbahnen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, das Umfeld, gesagt, Kabinen, Kraftraum, Sportplätze, Sportstadt Bietigheim, Kessing kommt ja aus dem Sport. Also wir haben wirklich Top-Bedingungen. Wir haben so kleine Schrauben, die wir uns ja alle gemeinsam an die Fahne geschrieben haben, in unserer Vision auch einmal vielleicht in diese Richtung Sportinternat, Übernachtungsmöglichkeiten, einfach die Bedingungen ein bisschen besser zu machen, was eben diese Logistik für diesen Sport anbelangen.
Mit der Logistik und dem Punkt Lanze brechen, nochmal kurz zu den Eltern. Du hast vorher gesagt, Einzugsgebiet fängt an irgendwie bei Heilbronn, Pforzheim, Stuttgart. Und in den höheren Altersklassen reden wir von 5-mal Dasein die Woche, 6-mal Dasein die Woche. Was muss ich als Eltern mitbringen, um meinem Kind diesen Sport zu ermöglichen?
Neben diesem sozialen Aspekt, dass ich immer da sein muss für meine Kinder, das war für mich das Wichtigste. Also was ist meine Erfahrung? Es ist nicht immer, dass ich sage, auf welches Eishockey-Camp kann ich noch gehen und was können wir noch zusätzlich und hier noch. Die Programme sind gut. Wir haben ja unser 5-Sterne-Programm, die sind hervorragend. Ich muss als Elternteil wissen, dass es sehr von der Zeit sehr umfangreich ist, dass ich, wie du sagst, also vielleicht Fahrdienste oder kleine Arbeitsdienste für den Club während der Nachwuchszeit leisten muss. Also es ist wirklich zeitintensiv. Das sollte schon jemandem bewusst sein, wenn ich diesen Sport ausübe. Und vor allem halt auch immer zu sagen, ja, an Standorten, die in einem gewissen Niveau sind. Also wir haben ja jetzt die Möglichkeit, uns auch zu vergleichen, wo sind wir denn überhaupt? Wir gehören zu den besten Standorten der Nachwuchsausbildung in Deutschland. Das den handelnden Personen viel mehr das Vertrauen schenken und sagen, die Entscheidung treffen die Kinder, also die Kinder auch mehr Verantwortung geben. Weil wir wissen um unsere Verantwortung und wir kümmern uns um jedes Kind in dieser in dem Kontext des Eishockey-Mannschaftssports. Und die Entscheidung treffen aber dann die Kinder. Sie sind in einem Programm, ich vergleiche es oft gern mit Popcorn machen. Ja, du schüttest Körner in eine Popcornmaschine, dann kommt ein bisschen Hitze, ein bisschen Druck. Und solange ich in diesem Gefäß bin, passiert was. Das ploppt auf. Manche ploppen ganz groß auf, manche etwas kleiner und manche ploppen gar nicht auf, manche Körner. Und das beschreibt eigentlich Nachwuchsarbeit am besten. Uns ist sehr wohl bewusst, immer, wir geben immer als erstes nochmal, der Mensch steht im Vordergrund, das ist uns wichtig, aber die Entscheidung, was letztendlich passiert in einem gut strukturierten Programm, trifft dann das Individuum, der junge Mensch, der einzelne Sportler.
Ich mag diese Analogie mit dem Popcorn. Ich habe gerade den Kopf nach hinten geworfen und fröhlich gelacht. Die meisten Körner poppen. Manche größer, manche kleine, manche früher, manche später. Die meisten poppen. Manche poppen auch nicht, das ist okay. Es muss auch nicht sein. Am Ende ist trotzdem genug da, alle werden satt, alle haben Freude und jeder mag Popcorn. Das ist schön. Und da zu sagen, okay, nee, für die Kinder muss es laufen und die Kinder entscheiden und von den Kindern geht's aus. Das finde ich, klingt unglaublich gesund. Nochmal ganz profan zur Logistik und der Verantwortung der Eltern. Hinbringen muss ich sie trotzdem. Hast du gesagt, Elterndienste, wie könnten die aussehen? Was gibt's denn da? Und wenn ich jetzt mehrere Kinder habe und eins geht zum Eishockey und ich muss es die komplette Zeit fahren, was mache ich mit den anderen Kindern in der Zwischenzeit? Also da steht ja schon noch deutlich was im Raum. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
Ja, es sind viele Herausforderungen, definitiv. Also ich sehe Eltern, die sitzen dann über 3 Stunden, genau diese Beispiele, die du angesprochen hast, mehrere Kinder spielen, da sitzt dann die Mutter sitzt dann auf dem Parkplatz 3-4 Stunden oder geht zum Kaffee trinken und das jeden Tag. Und oder Väter, die ihre Söhne jeden Tag 40 Kilometer einfach zum Stadion bringen, nach der Arbeit warten, bis der Sohn sein Training beendet hat, spazieren gehen, dann teilweise noch die Auswärtsfahrten begleiten. Also es ist einfach enorm. Aber mir ist immer das auch wichtig zu betonen, dass das auch für uns die wichtigsten Leute sind. Die sind ja quasi die Sponsoren auch dieser Kinder.
Sponsoren ist ein guter Punkt. Kann sich das überhaupt jeder leisten?
Wenn man so
liebe Zuhörer, ihr hättet gerade sehen müssen, wie das Gesicht sehr ernst geworden ist.
Letztendlich ist es ja so, dass wir immer, wir bieten eine Sportart an, relativ günstig, wenn man sieht, was an Gegenleistung passiert, an Stunden. Wir sind, glaube ich, jetzt pro Betreuungsstunde etwa bei 1 bis 2 Euro pro Kind.
Wahnsinn.
Also wenn man das umrechnet in Stunden, was wir leisten.
Ja.
Und jetzt sage ich nur, stell nur die Frage, was kostet eine Stunde Klavier oder eine Stunde Nachhilfe?
Bei der Stunde Klavier muss ich aber nur einmal ein Klavier hertun und das kostet mich 3.000 Euro und das steht dann da für die nächsten 15 Jahre. Beim Eishockey… Na,
der Unterricht, was kostet die Stunde Unterricht? Klavier, Reiten und so weiter. Und bei uns kostet eine Stunde im Schnitt etwa 1,90 oder 2 Euro im deutschen Eishockey. Also es ist so, die Kosten sind da. Jetzt kommen wir zu auch einem wichtigen Punkt für unseren Sport. Kosten sind da und wir haben nicht wirklich ein tragfähiges System, wo Rückflüsse entstehen. Es gibt das Fünf-Sterne-Programm, das ist aber das bei Weitem nicht ausgleicht. Somit müssen viele Umlagen getätigt werden, über aktiven Beitrag, Mitgliedsbeitrag, Umlagen zu den Reisen, zum Busfahren, zum Essen, zum Hotelübernachtung. Ausrüstungsgegenstände kosten viel Geld. Also es ist schon ein sehr kostenintensive Sportart, aber man kann ja die Kosten nicht wegrevidieren. Also wir brauchen immer diesen glatten, kalten Untergrund, Energiekosten, also es ist ja alles Busreisen. Nehmen wir ein Beispiel, wir sind mit U20 etwa 11.000 Kilometer letztes Jahr unterwegs gewesen, haben mit 10 Übernachtungen, Hotelübernachtungen, also das, wenn man Schiedsrichterkosten, also es kommt ja alles dazu und es muss ja bezahlt werden. Und wir haben nicht ein System wie im Fußball, wo einfach durch Ablösesummen dann diese Gelder wieder in die Nachwuchsarbeit fließen, sondern das muss wirklich hart erwirtschaftet werden, beziehungsweise durch Sponsoren, Gönner und Vereinsmitgliedsbeiträge und aktiven Beiträge dann gefüllt werden.
Ihr lieben Zuhörer da draußen, wenn ihr schon eh und je überlegt habt, ob eine Vereinsmitgliedschaft für euch Sinn macht oder nicht. Ich glaube, ihr habt jetzt gerade mitbekommen, warum es eine feine Sache ist, da eine Mitgliedschaft anzutreten und da auch Vereinsmitglied zu werden. Jetzt wisst ihr auch, wofür euer Geld ausgegeben wird und warum es nochmal einen Unterschied macht, ob man sich eine Dauerkarte holt oder ob man sich eine Dauerkarte holt und die Vereinsmitgliedschaft. Übrigens wird die Dauerkarte günstiger. Falls ihr also noch keine Dauerkarte haben solltet, jetzt wäre der richtige Moment, in den Verein einzutreten und eine Dauerkarte zu bestellen. Die ersten 1.000 sind schon da. Lasst es euch mal durch den Kopf gehen. Zurück zu dir, Rupert. Wir haben jetzt ein bisschen über Eishockey gesprochen, haben, glaube ich, auch ein sehr ehrliches Bild davon gemacht, was da irgendwie mitkommt. Wie das von anfänglich Laufschule und ach, wir gehen da mal hin und probieren das alles mal aus, bis immer professioneller und professioneller wird. Gleichzeitig hast du auch gesagt, nee, es gibt auch die Möglichkeiten, dass man da auch hobbymäßig einfach einsteigt und das Ganze auch nicht mit dem Ziel des Profitums betreibt. Mich würde interessieren, wie hat sich bei dir der Blick aufs Eishockey verändert? Wir haben uns vorher so ein bisschen unterhalten. Du hast deine erste Meisterschaft gewonnen, lange bevor ich geboren wurde. Du bist also schon seit ein paar Jahren dabei. Wie hat sich dein Blick auf Eishockey verändert?
Eigentlich nicht viel. Also für mich ist es die beste, schönste Sportart der Welt. Ich bedauere es immer noch, dass wir in Deutschland nicht dem Fußball Paroli bieten können. Wir haben zwar unsere Highlights, wir haben große Erfolge, auch international. Wir werden sehr geachtet im internationalen Eishockey. Wir brauchen uns überhaupt nicht verstecken und ich freue mich heute halt einfach jeden Tag irgendwas dazu beizutragen, auch Dinge zurückzugeben, die mein Leben geprägt haben, im positiven Sinne. Und ich wünsche unserer deutschen Eishockey-Familie eben, dass wir weiterhin große Erfolge haben, dass wir die Nachwuchsarbeit nicht vergessen. Es ist sehr wertvoll, es ist sehr zeitintensiv, kostet sehr viele Nerven und kostet auch viel Geld. Und in der heutigen Zeit ist natürlich der letzte Punkt immer so ein Punkt, wo man sagt, naja, braucht man das überhaupt? Und für mich ist es da gibt es überhaupt keine Frage. Es hat so viel Wert. Erstens mal würden wir als Sportart untergehen, wenn wir dann nur aus der Retorte leben würden. Wir haben nur externe Spieler. Und wenn das jeder machen würde, würde auch die Sportart sterben. So jetzt, wenn wir weltweit so agieren würden, würde die Sportart sterben. Ich nehme mal dem Beispiel auch, wenn man sagt, Fachkräftemangel in Deutschland. Und wir müssen ausbilden, das gehört dazu. Und uns muss auch immer bewusst sein, dass es nur ein kleiner Prozentsatz schafft, den hier im Profibereich zu erreichen. Aber wir haben sehr viele gute Trainer, hoch engagiert, mit toller Leidenschaft bei uns im Club und auch in ganz Deutschland, die wirklich Gas geben, damit dieses Eishockey die Lücke zum Fußball und zu den anderen Mannschaftsspielsportarten immer kleiner werden lässt. Und ja, wir sehen es ja hier, was in so kurzer Zeit am Standort der Bietigheim, der relativ jung ist, geschehen ist, mehrfacher Meister in verschiedenen Ligen und Begeisterung in der Region erzeugt hat und eben auch eine Verantwortung für das Eishockey übernimmt und sich auf die Fahne geschrieben hat, diesen Standort immer weiter auszubauen. Und ich bin wirklich stolz und glücklich, hier meine ganzen Erfahrungen mit einzubringen. Und deswegen, Eishockey ist für mich mein Leben, war mein Leben, und ich kriege das auch persönlich zu Hause immer wieder zu hören von meinen kleinen Kindern, die sich beschweren, dass es eigentlich für mich nichts anderes gibt wie diesen Sport.
Spielen die?
Nein, es sind zwei Mädchen, die haben zwar das Laufen begonnen, aber sie fragen eigentlich, wann sie Trainer sein können.
Man muss Prioritäten haben, man muss Prioritäten haben. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Kann man sich eigentlich DNL-Spiele anschauen? Kann ich da als Zuschauer auch mal hingehen?
Ja, selbstverständlich. Wir freuen uns wirklich um Zuschauer. Es sind tolle Spiele, es sind sehr schnelle Spiele, natürlich wesentlich mehr Fehler. Wir haben hier einen Profibereich, aber sehr unterhaltsam und vor allem sehr intensiver, weil wirklich viel Bewegung und Tempo mit drin ist. Ich sage, die Fehlerquote ist wesentlich höher. Also man hat da wirklich tolle Situationen dabei, wie wird dann damit umgegangen, und sehr spannende Spiele auch. Und ja, es ist selbstverständlich. Wir haben immer einen kleinen Beitrag, etwa um die 5 Euro, glaube ich, kostet es, und dann kann man die Spiele angucken. In der Regel sind die Heimspiele Samstag 16 Uhr und dann Sonntag 10 Uhr morgens, wer schon wach ist.
Falls ihr da draußen am Überlegen seid, ob ihr eure Kinder ins Eishockey schicken sollt, falls ihr sagt, ja, das wäre wahnsinnig spannend für mich, dann könnt ihr euch gerne an den Rupert wenden oder generell an das Eishockey, an den Eishockey-Nachwuchs in Bietigheim. Da schreibt ihr am besten eine E-Mail an info@sc-bietigheim.de, info@sc-bietigheim.de, und dann wird sich da jemand um euch kümmern und wird euch Auskunft geben. Es wird auch auf der Website immer mal wieder rausgespielt, wenn die Laufschule losgeht. Schickt eure Kinder mal vorbei, lasst sie mal ausprobieren, lasst sie mal schnuppern, lasst sie mal Spaß haben. Und ansonsten vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Dasein, Rupert.
Sehr gerne.
Ja, und damit ist jetzt auch dieser kleine Einblick in den Nachwuchs bei den Steelers vorbei. Euch da draußen noch einmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen, genießt die Pfingstferien, und dann hören wir uns bald wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut. Ciao.